Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Das Freihandelsabkommen CETA hat eine weitere Hürde genommen. Wir schalten gleich zu Beginn nach Frankreich. Außerdem in Umwelt und Verbraucher. Ein Bild wie im Herbst. Die Stadtbäume leiden unter der Dürre. Und Waldsterben 2.0. Wir fragen Professor Hubert Weiger vom BUND, wie der hitzeresistentere Wald aussehen müsste. Wir berichten zudem von der Deutschen Umwelthilfe, die schon wieder zu hohe Abgaswerte bei Lkw beklagt. Ferngläser und ihre Schadstoffgehalte, die beschäftigen uns im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung. Das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada als auch TTIP sollen Hemmnisse, vor allem Zölle für den Handel abbauen. Die Abkommen sind aber umstritten, weil die europäischen bzw. nationalen Standards beim Umwelt- und Verbraucherschutz durch diese Abkommen ausgehebelt werden können. Auf dem Teller könnte zum Beispiel wieder Rindfleisch landen von Wiederkäuern, die mit Tiermehl gefüttert wurden. Eine in der EU verbotene Praxis seit der Rinderseuche BSE. Dessen ungeachtet hat CETA gestern eine weitere Hürde genommen. Die französische Nationalversammlung stimmte für die Ratifizierung des Abkommens. Ich bin jetzt verbunden mit Jürgen König, meinem Kollegen in Paris. Herr König, aber so relativ knapp ist die Abstimmung ausgefallen.
So ist es. Es war ein ziemlich knappes Ergebnis. Vergleichsweise 266 zu 213 Stimmen bei 74 Enthaltungen. Man hatte insgesamt mehr als 10 Stunden lang debattiert. Dann stimmte nahezu die gesamte Opposition, die Linke wie die Rechte, gegen die Ratifizierung. Und das ist bemerkenswert, von den Abgeordneten der Regierungspartei La République En Marche stimmten 9 gegen den Text und 52 enthielten sich. Das wurde und wird hier auch heute noch sehr diskutiert. Das ist der stärkste Protest, den die Regierungspartei des Präsidenten im Parlament jemals geäußert hat. Es hatte im Zuge der ja Wochen, monatelangen CETA-Debatten auch Parteiaustritte gegeben in Frankreich, von Mathieu Orphelin zum Beispiel. Er freute sich gestern über die Gegenstimmen, auch die Stimmenthaltung aus dem Regierungslager, sagte Ökologie, nachhaltige Landwirtschaft, das seien Themen, bei denen man nicht auf Anweisung, sondern aus Überzeugung entscheiden müsse. Genau das sei geschehen und das sei gut für die Demokratie.
Chaque vote sur des textes importants engage chaque député. C'est très bien d'avoir des votes de conviction plutôt que des votes de consigne. C'est passé à la démocratie.
Soweit also Mathieu Orphelin. Jetzt muss der Text noch durch den Senat, also die zweite Kammer des Parlaments. Dafür gibt es noch keinen Termin. Dass aber die Ratifizierung von CETA insgesamt in Frankreich noch scheitern könnte, das gilt nach der Abstimmung von gestern als so gut wie ausgeschlossen.
Welche Bedenken haben denn die Opposition und noch einige Parteimitglieder in En Marche umgetrieben, sodass sie gegen das Abkommen gestimmt haben?
Also grundsätzlich haben sich in Frankreich die Freihandelskritiker zuletzt immer lauter gemeldet. Das CETA-Abkommen wird insbesondere von Umweltverbänden und Landwirten kritisiert. Sie befürchten ganz allgemein unlauteren Wettbewerb. Insbesondere aber sehen sie auch ein Gesundheitsrisiko, da Kanada, was Fleisch zum Beispiel betrifft, nicht die gleichen strengen Standards wie Europa habe bei der Hygiene, beim Einsatz von Antibiotika, von Pestiziden, bei der Einfuhr von Fleisch, das mit Tiermehl gefüttert wurde. Sie haben es erwähnt, das ist auch in Frankreich natürlich verboten und wird sehr stark kritisiert. Die französischen Viehzüchter befürchten steigende Importe von Billigrindfleisch aus Kanada. Das könnte, wie Sie sagten, die eigene Fleischindustrie destabilisieren. Nun muss man sagen, das Abkommen gilt ja schon seit 2 Jahren in einer vorläufigen Fassung. In dieser Zeit stiegen die Fleischimporte aus Kanada, also nach Frankreich, nur um 2%. Dafür haben die französischen Käsehersteller deutlich mehr nach Kanada exportieren können. Insgesamt stiegen die französischen Exporte um 6,6%. Das ist also eine positive Bilanz. Darauf haben dann auch gestern wieder gerne die CETA-Befürworter hingewiesen. Trotzdem, die Kritik ist groß. Der frühere grüne Umweltminister Nicolas Hulot, er hatte die Abgeordneten am Montag noch in einem offenen Brief aufgefordert, wie er schrieb, den Mut zu haben, Nein zu sagen. Das haben dann ja auch viele gemacht, wenn eben auch nicht die Mehrheit.
Der Umweltschutz stand also und der Verbraucherschutz stand gestern hoch im Kurs. Klimaschutz spielt aber auch eine große Rolle, oder?
Ja, generell wurde kritisiert, dass diese großen Themenfelder wie Biodiversität, Klimaschutz, dass die in dem Abkommen kaum berücksichtigt worden seien. Es fügte sich dann wirklich durch einen Zufall, dass ausgerechnet gestern am Tag der CETA-Abstimmung noch Greta Thunberg im Parlament auftrat, die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Iseta, so wurde ihr gestern immer wieder gereimt. Sie hielt eine ziemlich scharfe Rede, scharf auch, weil die Fraktion der Republikaner, das ist die Schwesternpartei von CDU und CSU, sie hatte die Veranstaltung hier boykottiert mit dem Satz, man brauche keine apokalyptischen Gurus, um auf intelligente Weise gegen die Klimaerwärmung zu kämpfen. Dazu sagte Greta Thunberg, nein, sie sei kein Guru der Apokalypse, man müsse ihr auch nicht zuhören, aber der Wissenschaft müsse man zuhören. Dafür bekam sie viel Applaus. In der CETA-Debatte spielte dann aber ihr Auftritt keine große Rolle mehr.
Die französische Nationalversammlung stimmte gestern für die Ratifizierung dieses Abkommens. Deutschlandfunk-Korrespondent Jürgen König war das aus Paris. Über das Leiden, besonders der Stadtbäume, haben wir schon gestern an dieser Stelle aufmerksam gemacht. Zusammen mit der Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer, die Gießkanne oder den Schlauch in die Hand zu nehmen, um die Bäume an der Straße oder auch hinter im Haus zu gießen, damit sie uns auch in den nächsten Jahren noch Schatten und Sauerstoff spenden. Wie sehr die Bäume unter der Dürre leiden, die ja nicht erst in diesem und im letzten Sommer begann, das schildert Dietrich Mohaupt. Er hat sich in einem Park in Celle umgeschaut.
Das Gärtnerherz fängt an zu bluten. Wenn man sich jetzt hier so umschaut, alte Bäume, junge Bäume, die leiden mächtig. Man sieht an den jungen Bäumen, sie verfärben schon die Blätter, obwohl wir sie gießen. Die alten Bäume fangen an, Blätter einzurollen. Einzelne Exemplare bauen auch so stark zurück, dass wir wohl denken, die gehen ein und wir müssen sie dann ganz fällen.
Sven Barmer ist Chef der Abteilung Grünbetrieb in Celle. Er macht sich Sorgen um die Bäume in den drei historischen Parkanlagen der ehemaligen Residenzstadt am südlichen Rand der Lüneburger Heide. Eine ganze Reihe junger Linden sieht gar nicht gut aus. Jede Menge gelbe Blätter.
Das ist Hitzeschaden, ja, ja. Also wie gesagt, im zweiten Standjahr Trockenheit. Die Jungbäume bis ins dritte Jahr, vielleicht auch bis ins vierte Jahr wässern wir. Es gibt ja so Vorgaben, so 100, 200 Liter pro Wässerungsgang. Wir versuchen einmal die Woche, die zu wässern. Trotzdem merkt man schon, sie finden nichts mehr und bauen sie ab.
Einige der jungen Linden bekommen deshalb eine Sonderbehandlung. Dicht über dem Boden ist am Stamm ein grüner Plastiksack aus robustem Kunststoff angebracht, den die Grünbetriebmitarbeiter mit Wasser auffüllen.
Das ist eine neue Erfindung. Ich glaube, die Dänen haben es mal wieder erfunden. Einfach einen Sack um einen Baum gewickelt, der unten so ein paar Löcher hat, wo dann das Wasser so kontinuierlich und langsam raus plätschert und dann in den Boden eindringen kann.
Das bringt mehr als einmal ein Schwall Wasser auf den völlig ausgetrockneten Boden. Und auch vereinzelte, kurze, heftige Gewittergüsse helfen nicht.
Was wir bräuchten, wäre wirklich nicht nur ein paar Tage, sondern eigentlich mehrere Wochen. So ein feiner Landregen, also diese Starkregen, das bringt ja auch nichts, weil der Boden das gar nicht richtig aufnehmen kann, sondern wirklich feiner, kontinuierlicher Landregen, der dann wieder die Wasserreserven im Boden nachfüllt.
Solange der nicht in Sicht ist, muss weiter von Hand gegossen werden. Der Bewässerungswagen des Zeller Grünbetriebs ist derzeit im Dauereinsatz. Die Mitarbeiter konzentrieren sich aber in erster Linie auf die jungen Bäume. In anderen Städten wird vereinzelt schon über den Einsatz der Feuerwehr für die Bewässerung nachgedacht. In Celle bleibt Sven Barner vorerst bei seiner Linie.
Wir fahren eigentlich eher den Weg, Jungbäume zu wässern, die möglichst durchzukriegen. Die Altbäume müssen irgendwann selber klarkommen und wenn wir dann Verluste quasi haben, dann ist es so. Das ist zwar tragisch, aber es ist so. Wir haben 30.000 Einzelbäume im Stadtgebiet und die können wir bei weitem nicht alle wässern. Und wo will man dann den Schnitt machen? Soll ich bis ins 10. Standjahr wässern? Soll ich bis ins 5. Standjahr wässern?
Eine schwierige Entscheidung. In der aktuellen Situation könne jeder ein wenig mithelfen. Auch die Anwohner, da gäbe es nichts falsch zu machen.
Der Baum ist über jeden Tropfen Wasser froh. Insofern sind wir da dankbar für jeden Eimer Wasser, der irgendwie an den Baum gekippt wird. Mach's jetzt auch nicht die 100 Liter sein, aber ich denke mal, so ein Baum freut sich über alles, was er kriegen kann.
Überall ist deutlich zu sehen, dass auch die Altbäume nach der langen Trockenheit so langsam an ihre Grenzen kommen. Sie erreichen selbst mit ihren tiefreichenden Pfahlwurzeln kaum noch das immer weiter absinkende Grundwasser. Platanen werfen große Mengen Laub ab. In den Kronen vieler Eichen sind vertrocknete Äste zu sehen. Hier muss der Baumpfleger eingreifen, damit diese Äste nicht zur Gefahr für Spaziergänger werden. Andere Folgen der Trockenheit sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Stichwort Grünastabbrüche.
Das ist, wenn die Bäume zu wenig Wasser kriegen und das Holz zu wenig elastisch wird, dadurch, dass halt das Wasser in den Adern fehlt. Kann es sein, dass die Bäume einfach aus heiterem Himmel gesunde Äste abschmeißen, um halt diesen Trockenstress zu begegnen? Ja, und das kann man nicht sehen. Das kann man auch durch Kontrollen nicht irgendwie eindämmen. Das sind wirklich völlig gesunde Bäume, wo man da unten steht. Nö, sieht alles okay aus und im nächsten Moment kann es an den Grund erkrachen.
Regelmäßig sind in den Zeller Parkanlagen auch Mitarbeiter des Grünbetriebs mit Rasensprengern unterwegs. Überall schlängeln sich dicke, gelbe Schläuche durch die Büsche und über das Gras. Ein ganz schöner Knochenjob für Benjamin Weißenberg und seine Kollegen.
Wir sehen ja, dieser Park hier hat 11,5 Hektar, drüben der Stadtpark hat 4,5 Hektar. Um das zu unterhalten, ziehen wir am Tag kilometerweise Schlauch.
Damit sorgen sie für stundenlangen künstlichen Dauerregen, der den Pflanzen zumindest ein wenig Linderung bringt.
Und wir gehen vom Stadt in den Wald. Wer dorthin geht, sieht das Ausmaß des Baumsterbens schon beim Blick in die Kronen, denn in denen fehlen die Blätter. Durch die lange Trockenphase im vergangenen Jahr und die erneute Dürre in diesem ist der Grundwasserspiegel so weit abgesunken, dass die Wurzeln nicht mehr genug Wasser ziehen können. Dadurch haben viele Eichen, Buchen und andere heimische Baumarten nicht genug Kraft, um Blätter zu bilden. Im aktuellen Hitzestress schmeißen sie außerdem noch belaubte Äste ab, wie wir auch gerade schon gehört haben. Der BUND warnt deshalb vor einem Waldsterben 2.0. Ich bin nun verbunden mit Professor Hubert Weiger. Er ist der Vorsitzende der Umweltschutzorganisation. Herr Weiger, erinnert Sie dieses aktuelle Bild an die Zeiten des Waldsterbens noch in den 80er Jahren?
Ja, guten Tag, Frau Fecke. In der Tat, die Erinnerungen sind natürlich damit wieder sehr aktuell, vor allem auch was diesen gesamten Prozess angeht und auch die Tatsache, dass die Politik bisher nur sehr zögerlich auf diese Entwicklung reagiert hat. Also von daher ist eines klar, ohne massiven öffentlichen Druck wird sich an der Gesamtsituation nichts verändern und es ist sicherlich ein Wettlauf mit der Zeit, auch wenn natürlich die Aufgabe heute noch größer ist als damals. Damals hat es gereicht, um unsere Wälder wirkungsvoll zu entlasten. Die Entschwefelung, die Entstickung der Kraftwerke, die Einführung von Katalysatoren, bleifreies Benzin und anderes mehr. Aber heute müssen wir letztendlich die Klimakrise wirkungsvoll bekämpfen, damit unsere Wälder eine Chance haben, diesen Trocken und diesen Hitzestress zu überwinden und es wieder andere Zeiten gibt, die für den Wald verträglicher sind. Also von daher ist die Aufgabe gewaltig.
Ich zitiere Sie mal, Sie sagten, die Bäume sind durch den permanenten Eintrag von Luftschadstoffen und die Überdüngung aus der Luft geschwächt. Der Waldboden ist ausgedörrt. Ist das Hauptproblem nicht eher der Wassermangel?
Aktuell ist es mit Sicherheit der Wassermangel, der aber deshalb noch besonders massiv zuschlägt, weil eben die Feinwurzeln zum Beispiel unserer Bäume offensichtlich dramatisch abgenommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und es ist wiederum eine Folge der permanent zu hohen Stickstoffeinträge aus der Luft und anderer Stressfaktoren. Das heißt, dieser Hitzestress trifft ein ohnehin schon geschwächtes Waldökosystem. Und das führt dann eben dazu, dass die Massenvermehrung von Borkenkäfern an der Fichte, gerade in südlichen Regionen den Garaus gibt und dass auch die Kiefer ebenfalls massiv unter der jetzigen Situation stirbt, feuerrot wird und wir damit Situationen in unseren Wäldern haben, so wie ich sie bisher noch nicht kennengelernt habe.
Wie könnte denn der Wald so umgebaut werden, dass er mit diesem Hitzestress, der ja auch für die nächsten Jahre wohl zu erwarten ist, besser umgehen kann?
Also was wir machen müssen, ist mit Sicherheit den Laubbaumanteil in unseren Wäldern deutlich zu erhöhen, dass wir Laubmischwälder bekommen. Das heißt, dass wir vor allem flächendeckend unsere Monokulturen umzubauen und zwar lange schon bevor die Bäume quasi erntereif sind. Das heißt, dass wir den Schutz der vorhandenen Wälder nutzen für diese Waldumbaumaßnahmen. Und dazu gibt es zwei zentrale Bedingungen. Das eine ist, dass wir deutlich die im Regelfall total überhöhten Rehwildbestände in Deutschland reduzieren. Und das Zweite ist, dass wir auch genügend Personal und Finanzen zur Verfügung stellen, um diese gewaltige Aufgabe zu leisten. Denn auch in vielen Fällen sind Privatwaldbesitzer allein nicht mehr in der Lage, das zu schultern. Also von daher wird das sehr, sehr viel Geld kosten, damit wir diesen Waldumbau in der notwendigen Zeit noch realisieren können.
Es wurde ja schon Geld versprochen aus dem Klimafonds. Hat Frau Klöckner Geld in Aussicht gestellt? Wird das reichen?
Es reicht mit Sicherheit nicht. Das ist ein erster Schritt aus dem Klimafonds. Aber wir müssen hier sicherlich noch in anderen Dimensionen rechnen, denn wir haben also jetzt den Waldumbau nicht auf einigen hundert Hektar, sondern auf zigtausend Hektar und die Zeit läuft uns davon. Also das von daher ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren wir zu wenig gemacht haben, die bekommen wir jetzt schon bitter zu spüren. Also von daher braucht es sicherlich einen neuen gemeinsamen Kraftakt vom Bund und Ländern, um diese Aufgabe zu leisten. Und wir haben ja genügend erfolgreiche Beispiele aus ganz Deutschland für erfolgreichen Waldumbau. Ich denke jetzt aus der Region, aus der ich selbst komme, Region Nürnberg, mit dem Nürnberger Reichswald, dort sind Tausende von Hektar Kiefernmonokulturen umgebaut worden und damit eines der waldbrandgefährdetsten Gebiete Deutschlands gibt es nicht mehr. Das heißt, auch wenn jetzt die älteren Kiefern absterben, es ist eine neue Waldgeneration vorhanden und zwar mit mehr Laubbäumen, mit mehr Eiche um Buche, als das vorher der Fall war. Also von daher ist es möglich und leistbar, aber es kostet Zeit und vor allem Personaleinsatz und Geld.
Wie der Wald klimaresistenter gemacht werden kann, das erklärte mir Professor Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND. Bei den Abgaswerten der Lkw wurde in der jüngeren Vergangenheit schon oft und im großen Stil manipuliert. So haben zum Beispiel viele Spediteure mit sogenannten Abschalteinrichtungen die Abgasreinigung unterbunden. Das spart den Harnstoff AdBlue, der eigentlich in den Abgastank gespritzt werden soll und dort die giftigen Stickoxide zu Wasserstoff und Stickstoff umwandeln würde. Das wäre eine prima Entgiftungseinrichtung, wenn sie nicht absichtlich manipuliert werden würde. Um zu prüfen, ob die Lkw die vorgeschriebenen Abgaswerte im realen Fahrbetrieb auf dem Asphalt auch einhalten, wären dringend offizielle Kontrollen nötig. Doch die bleiben nach Prüfung der Deutschen Umwelthilfe wohl aus. Soeben stellte die DUH ihre Ergebnisse in Berlin vor und mein Kollege Manfred Götzke ist dabei gewesen. Herr Götzke, was wurde denn untersucht?
Ja, gemessen wurde, wie viel Stickoxid Lkw real auf der Autobahn ausstoßen. Die Deutsche Umwelthilfe hat dafür das Institut für Umweltphysik an der Uni Heidelberg beauftragt und die Forscher sind den Lkw auf der Autobahn dann einfach mal hinterhergefahren mit ihrem Messfahrzeug, wie der Autor der Untersuchung Dennis Pöhler erklärt.
Wir können direkt auf der Autobahn Fahrzeuge untersuchen, ohne dass wir an diese Fahrzeuge herantreten müssen. Das heißt, die Fahrer merken gar nichts von der Kontrolle, können daher auch gar nichts an dem Fahrzeug direkt abschalten oder wieder umstellen.
141 Lkw haben die Forscher so untersucht und festgestellt, das Abgasreinigungssystem bei jedem fünften war manipuliert oder kaputt. Vor allem betroffen sind Lkw mit osteuropäischen Kennzeichen, was allerdings nicht bedeutet, dass es osteuropäische Speditionen sind, die dahinter stecken, wie Verkehrsexperte Axel Friedrich erklärt.
Auffällig war auch, dass viele dieser osteuropäischen LKWs im Auftrag von deutschen Firmen fahren. Das heißt, das ist eine Auslagerung auch. Und da verlangen wir auch, dass die Firmen, die solche Leistungen bestellen, darauf bestehen, dass die LKWs endlich sauber auch herumfahren.
Und die Firmen, das sind dann deutsche internationale Speditionen, die dann zum Beispiel Filialen in Bukarest oder Sofia haben, um dann zum Beispiel auch den deutschen Mindestlohn zu umgehen.
Wie stark weichen denn die gegebenen oder die gemessenen Werte von den vorgeschriebenen ab?
Ganz unterschiedlich, das geht von doppelt so viel wie erlaubt bei Euro 5 bzw. Euro 6 Diesel bis zum Faktor 10. Und die Spediteure machen das vor allem, um den Harnstoff AdBlue einzusparen. Wenn man bedenkt, dass ein LKW im Schnitt 200.000 Kilometer pro Jahr läuft, da kommen da schon ein paar tausend Euro pro Fahrzeug und Jahr zusammen.
Wenn jemand 100 LKWs in der Spedition hat, dann kann er sich schon so eine halbe Million pro Jahr mehr gewinnen zulasten der Umwelt an sich summieren. Und das bedeutet natürlich einen immensen Kostenvorteil.
Und zwar nicht nur, weil man AdBlue spart, auch das Abgasreinigungssystem selber, das muss deutlich seltener ausgetauscht werden, wenn es so gut wie nie läuft.
Wie wird denn manipuliert? Mit der Hardware oder der Software?
Beide Methoden sind gängig. Also es gibt so kleine Gerätchen, die man da einbaut, die dann vorgaukelt, dass das Reinigungssystem läuft. Oder man macht so ein negatives Software-Update.
Die werden nachträglich eingebaut. Das ist keine Sache, die von dem Hersteller jetzt anzulasten wäre, wie bei den PKWs, sondern hier, das sind die Nutzer, die hier Geld sparen wollen, damit auch Mautbetrug begehen, weil sie ja dann nicht mehr Euro 5, Euro 6 einhalten, sondern nur Euro 1 oder Euro 0. Das heißt, die müssten deutlich mehr Maut bezahlen. Alles Dinge, die völlig illegal sind. Und das ist unakzeptabel, dass der Staat hier nicht hinsieht, dass die zuständige Behörde nur sehr rudimentär Prüfung durchführt.
Sagt der Verkehrsexperte Axel Friedrich.
Was sind in Kürze die Forderungen der DUH?
Ja, erstmal deutlich mehr Kontrollen. Es wird nach Ansicht der DUH viel zu selten überprüft, was Sache ist. Und dann müssten Sanktionen erfolgen. Also die Fahrzeuge sollten stillgelegt werden, wie das zum Beispiel in der Schweiz üblich ist. Und man müsste auch eigentlich die Divergenzen bei der Maut nachzahlen oder sehr, sehr viel härtere Strafen. Und was auch möglich wäre, Entzug der EU-Lizenz für die Spediteure.
Vielen Dank an Manfred Götzke in Berlin. Es ging um die zu hohen Abgaswerte bei Lkw, gemessen durch die Deutsche Umwelthilfe.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Normalerweise werden bei Qualitätsuntersuchungen von Ferngläsern vor allem optische Eigenschaften bewertet, wie die Bildschärfe. Das war auch bei der jüngsten Untersuchung der Stiftung Warentest der Fall. Allerdings zeigte sich hier schnell, dass auch Schadstoffe eine Rolle spielen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Ein so negatives Gesamturteil einer Warentestuntersuchung lässt natürlich aufhorchen. Wenn 16 von 17 Testprodukten die Bewertung mangelhaft bekommen, dann liegt grundsätzlich etwas im Argen. So geschehen bei der aktuellen Untersuchung von Ferngläsern, sagt Markus Bautsch von der Stiftung Warentest.
Es gibt schon noch deutliche Unterschiede bei den optischen Eigenschaften von sehr gut bis mangelhaft, aber 16 von 17 Geräten sind bei den Schadstoffen mit mangelhaft bewertet worden und deshalb auch im Testqualitätsurteil mangelhaft.
Die Untersuchung zeigt, Schadstoffprobleme hatten Ferngläser sämtlicher Preisklassen, von 18 Euro bis über 400 Euro. Die Belastungen wurden in den Augenmuscheln, den Handflächen und bei den Trageriemen der Testmodelle nachgewiesen. Allesamt sensible Bereiche, die mit der Haut des Nutzers in Berührung kommen. Die Schadstoffe können somit vom Körper aufgenommen werden. Gefunden wurden vor allem polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAC.
Von vielen wissen wir, dass sie Krebs erzeugen. Einige stehen in Verdacht, Krebs zu erzeugen. Und wir sind der Meinung, dass wenn die entsprechenden Grenzwerte überschritten sind, dass das mit mangelhaft zu bewerten ist. Es gab vereinzelt auch noch Weichmacher, die sogenannten Phthalate und kurzkettige Chlorparaffine, die wir gefunden haben, aber das Gros waren diese PACs.
Die Stiftung Warentest macht darauf aufmerksam, dass für die Bewertung nicht die EU-Grenzwerte ausschlaggebend waren. Sie seien nicht streng genug, so Markus Bautsch.
Es gibt gesetzliche Grenzwerte, die in der EU gelten, bei Stoffen, von denen wir wissen, dass sie Krebs erregen. Es gibt aber auch noch Stoffe, die in Verdacht stehen. Da gibt es noch keine gesetzlichen Grenzwerte.
Weshalb sich die Stiftung Warentest an den strengeren Maßstäben eines deutschen Verbrauchersiegels orientiert hat.
Es gibt aber das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, wo Geräte, die man längerfristig in der Hand hält, wie zum Beispiel auch Ferngläser, halt bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten sollen und die wurden serienweise gerissen.
Und so wurden auch 6 Ferngläser, die bei den optischen Eigenschaften eine gute Benotung erreichten, auf mangelhaft abgewertet. 4 weitere Modelle, die als wasserdicht deklariert waren, überstanden das Tauchbad nicht, denn danach waren die Objektive undurchschaubar trüb. Nur das teuerste Modell in der Untersuchung erhielt am Ende kein mangelhaftes Qualitätsurteil. Warentester Markus Bautsch.
Ein sehr interessantes Produkt von Canon. Das ist nämlich das einzige Gerät in unserem Test, was zu der normalen Optik auch noch eine elektronische Bildstabilisierung hat und dadurch ein besonders ruhiges Bild hervorruft. Und die Optik, die Handhabung sind gut, allerdings mit rund 460 Euro auch nicht ganz billig.
Natürlich wurden nach der Untersuchung auch die Hersteller über die negativen Ergebnisse informiert. Vorbildlich reagierte das Unternehmen Vanguard. Gegen Vorlage eines Kassenbons ist ein Umtausch oder eine Preiserstattung möglich. Und Steiner und Zeiss wollen zumindest die von Schadstoffen betroffenen Trageriemen umtauschen.
Wir können den Verbrauchern nur empfehlen, sich an die Anbieter zu wenden und nachzufragen. Und wir hoffen natürlich auch, dass zukünftige Generationen von Ferngläsern dann sehr viel weniger Schadstoffe beinhalten.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Hier geht es gleich weiter mit Informationen am Mittag und Stefan Heinlein. Ein Thema ist die Sondersitzung des Verkehrsausschusses zum Mautdesaster. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.